In der heutigen Episode begrüße ich den Mick Zemp, Product Owner für die Online-Services bei der SUVA. Zudem ist er nebenamtlich bei der Lucerne Regatta als Chef für Kommunikation aktiv und seit 2020 auch noch Mitglied der altehrwürdigen Zunft zur Safran. Herzlich willkommen, Mick. Schön, bist du da.
Willkommen. Danke.
Ja, ich habe ganz kurz umrissen, wer du bist. Bist du zufrieden mit dem oder hast du noch Ergänzungen dazu, wer du bist?
Ja, du hast eine wichtige Komponente von meinem Leben schon mal angeschnitten.
Schön.
Also Freizeit ist sicher Rudern und Zunft ist jetzt auch ein wichtiger Teil geworden. Von dem her.
Also auch aktiv am Rudern und nicht nur Kommunikations...
Ja, da muss ich sagen, da bin ich inzwischen schon eher passiv, also passiv in der Organisation aktiv. Aber auf dem See bin ich nicht mehr so oft anzutreffen, leider. Das hat sich schon ein bisschen geleitet in den letzten paar Jahren.
Ja. Ja, ich habe immer, wenn ich da zu Luzern am Morgen am See durchgelaufen bin, habe ich immer die Ruderer gesehen und dachte, das ist schon noch schön, oder wenn man wahrscheinlich am Morgen kann rudern kann. Oder also. Oder bist du dort nie am Morgen so unterwegs gewesen?
Oder schon mal, ja, also Rudern ist halt ein Sport, den du eigentlich am Morgen solltest machen. Ah, okay. Weil wegen dem Wasser, wo sehr ruhiger ist. Andererseits der Verkehr auf dem See ist einfach weniger. Wenn man Rudern ist, sind wir meistens am Morgen unterwegs.
Okay.
Und ich bin natürlich auch viel am Morgen, früher noch vor der Schule oder vor dem Arbeiten noch rudern. Das ist wunderschön. Es ist definitiv ein cooler Sport, aber es ist auch ein zeitintensiver Sport, wenn man ihn betreiben will. Und darum passt es nicht immer in jede Lebenslage.
Ja, okay. Ja, spannend. Und eben, wir haben kurz angesprochen, du bist in der Zunft, oder? Zunft zu Safran. Ja, wie ist das für dich so gewesen? Also wie ist da dazu gekommen? Oder was ist das für ein Teil von deinem Leben?
Ja, also zum Safran muss ich sagen, bin ich seit, wie du richtig gesagt hast, seit 2020, also gerade noch knapp vor Corona, reingekommen. Und ich bin halt, grundsätzlich liegen mir so Traditionen eigentlich am Herzen, auch in Luzern natürlich, als Luzerner. Von dem her habe ich immer schon gewisse Berührungspunkte so ein bisschen mit so Traditionen gehabt. Und nebenan natürlich die Fasnacht, die Zunft auch bekannt ist auch dafür. Ja, das sind natürlich Sachen, die ich auch dann gedacht habe, wäre noch cool, Teil von dem zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, ich meine, es ist auch ein super Netzwerk, gehe ich auch davon aus, auch im Business-Aspekt. Oder wenn man es aus dieser Sicht anschaut, hat man sicher auch gute Kontakte mit vielen interessanten Leuten.
Ja, also es ist schon so. Ich meine, Zunft ist natürlich ein Gefäß, wo sehr viele verschiedene Berufsgruppen und Persönlichkeiten zusammenkommen und vor allem immer in einem schönen, lockeren Rahmen. Ja. Das finde ich eben noch cool. Man ist nicht irgendwo so in einem stieren Umfeld, irgendwo so ein bisschen businessmäßig unterwegs, sondern man ist wirklich in einem lockeren Rahmen und kommt so durch das natürlich aus meiner Sicht eigentlich viel näher an die Leute her, aus allen Berufsgattungen, und das ist sicher sehr spannend.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich habe kurz noch erwähnt, was dein Job ist, oder dass du Product Owner bist für die Online-Services bei der SUVA. Ich habe das als Segment nachher, oder dass wir dort ein bisschen eintauchen, oder hast du dort sonst beruflich noch irgendetwas zu ergänzen, oder tun wir das nachher eintauchen?
Ja, also ich denke, dass das trifft zu. Man muss bewusst sein, die Online-Service bei der SUVA, also SUVA ist eine grosse Firma natürlich, und das ist ich bin natürlich ein Rädchen in dem ganzen Apparat drin. Von dem her, aber es ist sicher, können wir nachher darauf eingehen, was mein Job ist und was das befasst. Aber es trifft natürlich schon, ja, ich bin dort tätig.
Schön. Ja gut, jetzt haben wir uns eigentlich fast schon ein bisschen aufgewärmt, aber wir haben trotzdem noch drei Aufwärmfragen. Und die sind bei allen Gästen bisher gleich gewesen. Bei dir ist das nicht anders. Die erste Frage ist, auf welches Tool oder Service könntest du in deinem beruflichen Alltag nicht mehr verzichten oder ist immer im Einsatz?
Ja, das ist, ich denke, da bin ich mit, wahrscheinlich müsste ich fast das Outlook nennen. ich organisiere mich stark über das Outlook hinein, über das Mail, über den Kalender. Und das ist wahrscheinlich schon etwa das, neben Teams natürlich, wo ich vor allem jetzt mit Corona auch sehr stark damit arbeiten auch. Und das sind schon die Haupt, also Microsoft ist stark, ist hoch im Kurs bei mir. Dort, ja.
Das ist auch immer so ein bisschen das Zeichen, dass man ein bisschen ein Meeting-Tiger ist. Also halt auch als Product Owner im Jahr muss man auch sich viel vernetzen, viel koordinieren. Also nehmen wir an, es ist vor allem aus Meeting-Gründen.
Ja, es ist so. Also es ist sicher viel eben die Abstimmungsthematik. Ist elementar und also meine Entwickler sind immer genervt, weil sie keinen Termin finden mit mir. Von dem her, es ist natürlich schon.
Ja, ich kenne das aus CSS-Zeiten mit der gleichen Aufgabe. Das war auch immer sehr schwierig gewesen, dort etwas zu finden. Genau. Ja gut, hast du im Business-Kontext mal von jemandem einen schlechten Tipp bekommen? Ich habe gemerkt, das ist immer eine schwierige Frage, wenn ich das jemandem stelle. Was war der schlechteste Tipp gewesen im Business-Kontext? Frage, also der Hintergrund ist ja, weil ich auch schon darauf angesprochen bin, wieso fragst du etwas Negatives? Es gibt ja auch so Kreativmethodik, wo man sagt, let it rain, dass man eigentlich das Schlechte kann man immer schneller aufzählen, dass man nachher kann aufs Gute münzen. Hast du da irgendetwas so im Business-Aspekt?
Also im Business-Aspekt, ich kann, ja, also ich glaube, es ist jetzt mehr so ein bisschen aus dem Hinblick, was ich könnte sagen, ist bezüglich Suva. Ich habe dort einen also, als ich den Wechsel gemacht habe, jetzt von der Bankenwelt, so ein bisschen, von Zürich auch, so ein bisschen der Hotspot von der neuen digitalen Welt, und dann zu der Suva gegangen bin, da hat man natürlich schon mich ein bisschen schräg angeschaut, einfach gesagt, du gehst zu so einem alten Bundesbetrieb, ist das so ein Image von der Suva, das ist natürlich schon, hat der eine oder andere schon gesagt, bist du sicher, oder? Was du da machst. Und klar, für mich ist natürlich auch der Hinblick auf Luzern das Thema gewesen. Ja. Aber ich habe das schon auch gemerkt im ganzen Prozess hin und jetzt auch mit der Suva, die ich kennengelernt habe, da ist, das ist sehr stark in diesem Bereich und ich würde sagen, absolut auf Augenhöhe mit den digitalen Bereichen, die ich gesehen habe in Zürich, bei der BR und bei der UBS. Von dem her, also das ist sicher so ein der Teil, den ich vielleicht noch könnte sagen könnte.
Dass du dort halt einfach auch ein bisschen deinen Weg gehst und vielleicht dann nicht nur vom Image fassen, sondern auch ein bisschen, bei Vorstellungsgesprächen oder so, lernt man ja schnell mal ein bisschen kennen, wie läuft das dort und dann vielleicht nicht auf das gehen, wie es aussen aussieht.
Ja, ich glaube, es ist halt, wie gesagt, am Schluss musst du wissen, was ist für dich richtig einerseits und andererseits eben auch in gewissen Sachen eine Chance geben. Ich glaube, aussen Fassaden und das Image von etwas müssen sein, aber das ist auch je nachdem es anders, wenn du es nachher mal erlebst. Und ich glaube, dort habe ich schon definitiv eine andere Welt kennengelernt, jetzt auch, als ich wusste, dazu mal auch selber dann angenommen habe.
Ja, das ist lustig. Ich habe diese Frage so aufgeschrieben, ziemlich in die Richtung, so ein bisschen als, freche Frage. Aber du hast mich jetzt schon fast entkräftet dort, aber wir kommen dann nachher noch rein auf das. Aber sehr schön.
Ich bin über ein paar Facetten.
Genau. Hast du ein Thema, das dich interessiert, wo du einfach noch nicht Zeit gefunden hast, um im Detail zu recherchieren oder einfach wirklich schlicht Zeit gefällt hat, um das wirklich im Detail anzuschauen?
Im Business-Kontext habe ich wahrscheinlich dort ich bin jetzt doch schon ein Zeitchen auch Product Owner und ich arbeite sehr eng mit den Entwicklern zusammen, Softwareentwickler. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, wirklich mal so end-to-end den Job von den Entwicklern kennenzulernen. Ja. So ein bisschen. Und das ist etwas, was ich immer noch bei mir auf der Agenda habe, dass ich einfach mal so ein paar Tage mitlaufe mit den Entwicklern, mit ihrem Job in dem Sinn. Ist für mich jetzt nicht elementar, weil ich habe grundsätzlich Zusammenarbeit mit ihnen funktioniert problemlos. Aber einfach sich wirklich verstehen im Hintergrund, was passiert jetzt dort und dort und dort und wo sind dort die Hürden und die
Herausforderungen. Ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wegen Corona auch nicht so möglich gewesen, so die Nähe, oder?
Ist auch noch ein Thema, absolut. Da musst du immer auch eben, musst du Zeit und Platz finden, auch, dass du nicht irgendwo plötzlich Velocity verreist. Oder?
Ja, genau. Am Schluss darf es dann nicht sein, dass sie dir als Product Owner alles erklären und nicht können entwickeln. Aber nein, also ich muss sagen, das habe ich bei der CSS auch schon gemacht, vor allem in gewissen heißeren Phasen von Projekten, dass ich als Product Owner zu den Entwicklern halt gehockt bin, um auch diesen Weg bewusst kürzer zu halten und auch so ein bisschen aufzugen, oder? Was sind denn für Probleme, oder? Wenn du denkst, so, wieso sind jetzt die in dem Tag nicht so weit gekommen, dann weisst du vielleicht, okay, es ist vielleicht irgendwie ein Produktiv-Server, der die ganze Zeit abschmiert. Dann kannst du als Product Owner vielleicht sagen, hey, ich kann mal mit denen reden, dass der Server nicht abschmiert, weil das kann auch das Team nicht dafür. Also, das sind alles Sachen, muss sagen, aber das finde ich einen guten Ansatz, um das ein bisschen kennenzulernen. Ja,
das packe ich sicher noch in der nächsten Zeit.
Das ist doch super, ja. Ja, das sind so ein bisschen, jetzt sind wir, glaube ich, warm und wir sind eigentlich schon fast mit drin. Du hast ja gewisse Sachen schon erwähnt, oder? Wir gehen so ein bisschen auf deinen Background. Woher kommst du? Eben, du hast gesagt, von Seite der Bankenwelt, oder? Mich würde interessieren, so ein bisschen, ja, was ist passiert, bis du jetzt als Product Owner bei der Suva gelandet bist?
Ja, also ich glaube, dort würde ich wahrscheinlich mal anfangen, so ein bisschen in der Zeit, in der ich eigentlich bei der UBS angefangen habe, dort bin ich vorgängig auf Sprachaufenthaltsreise gewesen, zuerst in Kanada und dann in China. Bin ich 3 Monate in China gewesen. Und dort habe ich auch so ein bisschen die Faszination für den asiatischen Markt entdeckt. Und ich bin dann auch nachher bei der UBS in den Markt eingestiegen und habe dann dort dann eigentlich wirklich jahrelang so die klassische Bankberatungskarriere im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft gemacht. Ja. Und das hat, ist dort mein Traumjob gewesen, absolut. Und ich habe das nebenan Studium gemacht, berufsbegleitend. Und nach dem Studium auch und während dem Studium, da machst du dir Gedanken und da hast du auch nach dem Studium dazu wollen, dass ich bei der Luzerner Gatta dürfen, dazukommen, also ehrenamtlich. Und mit dem Auftrag, oder mit der Bitte, dass ich doch eine Website machen würde für die Organisation. Und ich bin, ehrlich gesagt, digital nicht wahnsinnig auf der Höhe gewesen. Also ich habe nie eine Website gemacht und ich habe nicht irgendwie etwas in diesem Stil gemacht. Aber es ist einfach doch, dann hat mich das ein bisschen angefangen zu packen, die ganze Thematik in dieser digitalen Welt. Und dort war eigentlich so der Triggerpunkt gewesen, wo ich dann irgendwie gefunden habe, es wäre eigentlich auch etwas für meinen Job, so die Richtung zu machen.
Also, wenn du noch auf einhaken bei der UBS, oder? Also, es ist eigentlich eine Kundenberatung, also Vermögensverwaltung, wo du eben für Kunden vor allem aus dem asiatischen Markt.
Genau.
Absolut. Aber du bist da gewesen, oder bist du?
In Zürich. Ich in Zürich gewesen, und das ist wirklich für Südostasien sind wir zuständig.
Okay. Das ist gut.
Und von dem her, danach habe ich dort den einen Mal den Wechsel gemacht zu Julius Bär. Und dort dann aber auch schon, bin ich immer noch ein bisschen fachnäher gewesen von der Bankenwelt und habe aber relativ schnell mal mit meinem Chef das Gespräch gesucht und gesagt, ich würde auch gerne etwas Weiterbildung machen in der Richtung Digitalisierung.
Also du hast ja angefangen dort, dass im Investment Service bist du gewesen, oder?
Genau.
Aber das ist auch in der Beratung eigentlich noch gewesen, oder? Das hat noch nicht die digitale Komponenten beinhaltet, oder?
Teilweise. Also wir haben dort natürlich, es ist schon digital gewesen, weil wir haben dort für Bär eigentlich etwas Neuartiges gemacht. Also es ist noch bekannt worden als Robo-Advisor, hat man das genannt.
Ja,
das ist eigentlich ein Algorithmus, der schaut, was hast du für Bedürfnisse und was kannst du für passende Anlagen bekommen. Und der Algorithmus ist in unserem Team entwickelt worden, jetzt nicht von mir selber.
Ja.
Aber wir haben natürlich unsere Inputs gegeben, um den weiterzutreiben. Und darum ist das natürlich schon auch, wir haben immer wieder stark mit dem zu tun gehabt. Es ist alles digital abgelaufen, in dem Sinne die ganze Anlageberatung, die wir gemacht haben.
Ja.
Und das war natürlich schon der erste Link gewesen, wo ich aber auch gemerkt habe, das ist spannend. Und dann eben, da habe ich dann eigentlich noch, und glücklicherweise hat mein Chef damals, er war auch bereit gewesen, also mich dort zu begleiten und hat das selber eine coole Idee gefunden, weil er selber sehr interessiert war in dieser Thematik. Und hat mich dann intern vermittelt.
Ja, du hast ja nachher dann auch, sind so 3 CAS gewesen, die dich dort, glaube ich, auch ein bisschen haben können, sicher mal so ein bisschen einen guten Rucksack mitgeben, oder? So im IT-Management, Digital Business Innovation und Agile, IT-Projektmanagement, einfach, und Requirements Engineering, wo so ein bisschen reingesehen hast, sicher, was braucht es denn, oder? Wahrscheinlich fürs Technische, oder?
Ja, sicher. Also die CAS haben mir stark geholfen. Ich habe dort an der HSLU eins, jetzt nachher an der ZHW in Winterthur, die gemacht. Und es war immer eine Spannung gewesen, eben auch mit den Leuten, die du triffst. Natürlich war es noch glücklicherweise noch vor Ort gewesen, CAS, wo du die Leute kennengelernt hast. Von dem her, hat natürlich schon immer die Augen geöffnet und den Horizont erweitert in diesem Bereich. Und darum bin ich eben so langsam, eben immer ein bisschen auch, das zufällig ist übertrieben, aber ich habe es vorantrieben, aber es hat einfach dann das eine oder andere gegeben. Und so bin ich dann wirklich in das reingerutscht, in die Rollen hinein.
Wo du dort schon, aber dort bist du ja dann Product Owner schon.
Ja. Genau. Da bin ich zuerst in so ein internes Consulting-Team gekommen von Julius Bär, wo dann einfach wir intern Projekt geleitet haben und begleitet haben.
Ja.
Und dort habe ich dann mal geheissen, heute gibt es ein bisschen etwas Agiles. Und zwar so eine Wienerart, das ist so ein Start-up innerhalb von Julius Baer gewesen,
ja.
Wo wir die Advisory-Plattform gebaut haben mit einem externen Partner. Und dort hat es dann eigentlich das erste Mal die Rolle Product Owner gegeben, die Julius Baer.
Ihr habt aber auch intern Entwicklungen gehabt oder eben jetzt vor allem mit dem externen Entwicklung?
Also ja, das ist jetzt eigentlich ausschließlich externe Entwicklung gewesen dort. Wir haben dann mit Zülke Consulting zusammengearbeitet. Ja, und sie, also es ist wirklich, sie haben eigentlich das ganze Projekt auch gesteuert und geleitet, initial, bis es dann eigentlich durch das Bau übergegangen ist. Und jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, wie sie es jetzt managen.
Ja, ja.
Aber es ist viel extern. Natürlich, wir haben das Know-how immer müssen reinholen.
Ja, klar.
Es ist schlicht und einfach noch nicht vorhanden gewesen.
Ja, ja, klar.
Es hat alles, hat auch viel dort, viele Leute auch natürlich nicht klar gekommen sind mit dieser neuen Welt. Das ein bisschen, oder? Mit dieser Rolle auch, Product Owner. Und der ist zuerst ein bisschen belächelt worden auch. Und die Diskussionen sind dann relativ lang und intensiv gewesen.
Ja, ich könnte mir noch vorstellen, oder? Wenn ein Rolle Product Owner neu in eine Firma reinbringst, vor allem jetzt eine bestehende Firma und so eine Firma, die wahrscheinlich auch ein bisschen noch von Hierarchien lebt, wie eine Bank auch, ist das wahrscheinlich auch noch ein bisschen komisch, oder? Für gewisse auch Vorgesetzte vielleicht auch, oder? Dass ein Product Owner ein Owner von einem Produkt ist. Oder ist das nicht so, hast du das nicht so wahrgenommen? Oder ist das am Anfang, also es ist ja wirklich ein Mind-Change, oder? Dass du als Chef in Anführungszeichen oder Vorgesetzten nicht einfach sagst, was zu tun ist, sondern du hast einen Owner von einem Produkt, oder auch, oder?
Ja, das ist sicher so. Und eben, es ist natürlich, also eins ist mal sicher das, dass du mal von dem Produkt, es ist halt in dem Sinne gut gewesen, dass es ein neues Produkt war. Es war noch nie vorher zuständig für das, wo man ihnen etwas weggenommen hat.
Gut, das ist wahr.
Aber es ist natürlich einfach mehr dann auch ein bisschen von halt Wasserfall agil. Das ist natürlich ein grosses Ding gewesen, das dann auch war, wo die Leute eben gesagt haben, ja, das funktioniert dann nicht und das ist ja alles so ein bisschen wischiwaschi. Und die da machen, das ist klar. Und der Teil hat sicher mehr Wellen geworfen.
Das glaube ich, ja. Schon so. Ja, und dann bist du eben dort als Product Owner gewesen und was hat den Ausschlag gegeben zum Wechseln? Hast du etwas anderes wollen gesehen als das Bankenwesen oder was hat dich dort bewogen?
Ja, also es war sicher mal das gewesen, ganz klar. Ich war dann eben doch 10 Jahre in dieser Bankenwelt gewesen. Ja. Und es ist auch eben, es ist intensiv gewesen. Darf ich auch nicht muss ich berücksichtigen. Es ist wirklich auch für mich als Luzerner, ich wollte immer in Luzern bleiben, also wohnhaft, weil ich einfach zu gerne hier wohne.
Verstehe ich.
Und von dem her war es nie ein Thema, gewesen, auf Zürich zu gehen. Und dann musste ich auch sagen, das ist sicher so der Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, irgendwann jetzt muss ich mal etwas machen.
Ja.
Und die Bankenwelt, eben, das war cool gewesen. Und ich würde jetzt auch absolut, ich bin nicht der, der nachher gegen die Banken aber ich glaube, es ist gut, habe ich es mal verloren und gesehen etwas anderes. Mhm. Bin nicht wahnsinnig weit gekommen in der Versicherungsbranche. Aber zumindest mal einen Schritt weg oder an einen anderen Ort.
Ja, es tut ja auch immer gut, mal etwas anderes gesehen. Also nur schon, eben, dass du zwei Banken gesehen hast, ist ja auch wahrscheinlich schon, es ist nicht das Gleiche, oder? Das auch wenn gewisse Regulatorien natürlich gleich sind, und jetzt eben der Schritt jetzt eben zu der Suva, das ist jetzt noch einmal wieder etwas anderes auf jeden Fall. Ja.
Definitiv, also das ist ja schon. Und für mich war einfach noch entscheidend gewesen, dort halt auch, dass es irgendwo, wenn ich den Wechsel mache auf der Zähne, dass ich doch irgendwo auch ein bisschen noch eine gewisse Grösse von einem Betrieb habe, jetzt mal initial oder so, wo einfach auch die Rollen auch, wo es die Rollen auch gibt, wo ich in dem Sinne auch eben so die Weiterentwicklung und auch gewisse also nationale Möglichkeiten hast.
Das ist natürlich in Luzern auch nicht sehr viel. Ja, findest du das halt, so. Oder? Genau, da hast du ein paar wenige Anbieter in diesem Bereich.
Genau,
das
da ist, kannst du,
genau. Was hat dich denn bewogen, eigentlich, eben jetzt in diesen Bereich hineinzugehen? Also, was hast du dort auch noch ein bisschen anders gesehen? Wie hat sich das unterschieden? Oder? Also deine Aufgabe, die du bei der Julius Baer hast, zu der Suva jetzt, also, was hat,
Also ich denke es mal rein vom Setup her, wir sind immer noch sehr ein grosses Team. Also jetzt bei der Entwicklungsbereich, das habe ich bei der Baer gehabt, das habe ich jetzt auch bei der Suva wieder.
Ja.
Wir arbeiten jetzt bei der Suva, arbeiten wir noch safe nach dem Framework. Und zwar ziemlich konsequent nach dem. Haben bei der Baer nicht so konsequent gelebt. Ja. Aber das ist sicher mal etwas, was ich noch spannend gefunden habe, den Setup zu erleben. Und andererseits natürlich auch die Rollen an sich. Also es ist schon... Ich habe vorher bin ich so eine kleine Komponente bei den Bären. Ja. Und jetzt bei der Suva habe ich schon ein viel breiteres Spektrum, das ich kann abdecken kann.
Willst du das noch rasch erklären? Eben Online-Services kann man sich ja relativ viel darunter vorstellen, aber man weiss ja nicht genau, wo fängt es an, wo hört es auf.
Das ist einfach ein kleines Problem. Es ist eigentlich nicht so klar, was drin ist. Ja. Nein, es ist, wir haben grundsätzlich, also jetzt aus, ich muss jetzt aus Kundensicht reden, weil, ja. aber es ist, aus der Kundensicht ist eigentlich der Online-Service ist alles, was mit der Suva digital interagiert. Also sage ich jetzt mal über die Website. Das ist eingeloggt oder nicht eingeloggt. Einfach wenn du irgendwo einen Service willst ausführen willst, nicht jetzt einfach einen Mausklick irgendwo auf eine Website, sondern wirklich einen Service willst du ausführen, der etwas Grösseres ist. Wo irgendein Dialog dazwischen ist.
Oder irgendein Prozess, der abgestossen wird.
Ja. Ja. Also das geht dann in das Gefäß in Online-Services. Ja. Und das ist sehr breit. Und das hat natürlich grundsätzlich, ist eigentlich so, für den Kunden ist es grundsätzlich das Kundenportal, wo wir machen. Und dort ist eigentlich, das ist der Kanal. Und wir haben hinten dran natürlich aber bei uns intern diverse Services, die man dort anbindet. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Teil.
Gibt es bei euch eine Unterscheidung? Weil es gibt ja verschiedene Kunden, die ihr habt, oder? Es gibt ja, gut, gibt es bei euch Privatkunden oder sind es,
sind schon,
also, ja. geht schon auch, oder?
Also sind primär sind es eigentlich wirklich Betriebe.
Ja, genau, ja.
Wo eigentlich unsere Ansprechperson ist, und das sind auch unsere Kunden.
Ja.
Wir haben aber aktuell auch gerade ein bisschen so die Bewegung, dass wir jetzt eben auch, also Privatkunden, also wirklich, bei uns ist halt, der Private, den kennen wir halt nicht, weil es ist erst, wenn er einen Unfall hat, ist er irgendwo relevant und merken wir, wer es ist. Von dem her ist es schwierig, an die Leute herzukommen, weil sie nicht direkt mit uns interagieren. Aber jetzt sind wir jetzt schon auch dran, auf verschiedenen Ebenen, dass man das jetzt versucht zu erschliessen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist ganz klar, also das Hauptgeschäft ist Betriebe, Firmen, die mit uns zusammenarbeiten.
Ja, wenn man noch einmal auf die Firma schaut, ich meine, Suva ist, glaube ich, jedem auch ein Begriff. Aber meistens hat man aus einem schlechten Grund vielleicht mit euch zu jetzt als Privatperson, eben jetzt jemand, wo das verantwortet jetzt im Betrieb, hat das einfach auch als Aufgabe mit euch zu tun zu haben. Ich habe mir eben die ein bisschen zynische Frage, zynisch ist ja falsch, aber die Frage, die ein bisschen Spitze drin hat, ist so ein bisschen, ich nehme dich extrem als Macher wahr, auch dort, wo ich dich kennengelernt habe. Und nachher ist es Suva. Du hast es vorher kurz angesprochen, die Aussensicht, die man hat, oder? Man hat ein gewisses Monopol, man hat den Druck nicht zu 100%, sage ich jetzt mal, im Wettbewerb aussen. Aber trotzdem, so wie ich dich kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass du sagst, so, das ist jetzt ein guter Lebensabschluss. Da bist du einerseits zu jung und andererseits würde es nicht passen zu dir als so Macher, oder? Aha. Wie kannst du das entkräften?
Ja, also es ist absolut legitim und das höre ich, natürlich habe ich x-mal gehört. Ja. Und ich habe selber, muss ehrlich sein, ich habe selber auch so wahrgenommen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, Suva ist ganz interessant.
Ja.
Ich habe das auch so gekannt damals, bevor ich angefangen habe. Und ich glaube, am Schluss des Tages ist sicher, was ich gemerkt habe, als ich bei der Suva angefangen habe, da ist einiges am Gehen in diesem Bereich. Und man hat sehr stark sich in die Richtung entwickelt, dass man eben halt dort fitter wird. Man muss aber einfach auch bewusst sein, Suva als Geschäft und als Institution ist halt schon etwas, das relativ langweilig ist. Und das ist halt auch bewusst so.
Ja.
Und auch eben, jetzt sage ich mal, immer wenn ich mit den Kunden interagiere, da merke ich halt auch, das bringt nichts. Also ich habe erst mal den Podcast von der CSS mit der SIA.
Ja.
Finde ich super cool. Aber wenn ich jetzt das überlege mit unseren Betrieben, ist vielleicht nicht das Richtige. Und da muss man auch immer bewusst sein, was ist unser Kunde, was brauchen die? Und kann man entweder je nachdem ein bisschen schneller vorwärts gehen oder halt ein bisschen weniger. Und ich glaube, Suva geht es dort wahrscheinlich ein bisschen weniger schnell vorwärts.
Aber ihr habt ja auf dieser Seite auch meistens Leute, die auch Experten sind in diesem Bereich, oder? Das ist natürlich schon auch ein Unterschied, wenn du eben B2C hast, musst halt je nachdem in diesem komplexen Umfeld eben die anders reagieren, eben wie ein CSS als jetzt
Suva. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, eben dort, und wir haben halt einfach das, bei der Suva versichert sind ja jetzt auch nicht meistens die digitalsten Firmen, sondern es sind auch primär so die ganzen Gewerbfirmen etc. Also es sind viele auch Bau und die Outdoor-Jobs, die man halt so ein bisschen kennt, auch, die halt gefahren rum sind. Von dem her, das sind oftmals nicht die es mit dem Handy tagtäglich zu tun haben.
Ja.
Und das ist auch schon etwas, wo wir auch immer wieder bewusst sein müssen. Es Es bringt nichts, wenn wir intern wahnsinnig vorwärts machen und Leute haben, die da machen. Aber nachher braucht es niemand.
Ja, klar. Aber trotzdem sind ihr wahrscheinlich...
Musst du in die Zukunft schauen. Ja, musst halt schauen, wie wenn wir in 5 Jahren mit den Kunden zusammenarbeiten. Dort ist... Ja, die Balance ist halt schwierig, aber das hat wahrscheinlich jede Firma ein Stück weit.
Ja, sicher, vor allem wahrscheinlich auch in so einer Grössenordnung, oder wie eine SUVA ist. Und ich habe gewisse Kontakte noch zu Entwicklern auch in der SUVA, die ich noch aus den Zeiten von der CSS kenne. Die hört man auch immer relativ viel, oder? Was geht, wie, ich sage jetzt nicht die Reorganisation, aber auch die Organisation intern, auch jetzt technisch, wie das vorangeht, dass ihr da eigentlich schon recht auf einem guten Stand sind, wenn man jetzt eben das eben von außen betrachtet und denkt, so, ja, eben SUVA ist das nicht so. Aber dort sind wir auch schon relativ weit, dunkelt es mich. Oder man hat auch öffentlich ja mal gehört mit dem ganzen Fraud Detection, wo ihr ja eigentlich auch, würde ich sagen, Vorreiter sind oder weit voraus sind eigentlich, wo ja auch ein sehr, sehr spannender Bereich ist natürlich.
Ja, also eben, da gibt es, ich meine, die grossen Projekte aktuell sind, jedes Projekt ist irgendwo digitale Komponenten drin und das ist auch sicher bei der SUVA so und darum entsprechend, die grossen Projekte sind alle digital geprägt. Auch bei der SUVA. Also das ist schon so und das ist auch, sind sich eigentlich alle bewusst, dass man eben das Image ein bisschen muss aufbessern muss. Aber das braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit dazu, weil gibt es halt 100 Jahre schon.
genau.
In dem Rahmen. Ja.
Eben, du bist Product Owner. Wir haben jetzt mal so ein bisschen abgesteckt, was der Bereich ist, oder, wo du ownst. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Also was ist so ein bisschen, wenn wir es jetzt ein bisschen weit hergeholt nehmen, so ein typischer Arbeitstag? Oder wie bist du aufgestellt? Mit wem hast du Kontakt? Wie geht das so voran bei dir?
Also grundsätzlich mal haben wir mit dem Safe-Framework gibt es eine gewisse Rollenverteilung und ich als Product Owner bin ein Teil von dem Scrum-Team, wo ich drin bin. Also das heisst, ich kann sehr stark damit zu tun mit Softwareentwicklern jeden Tag und mit dem Scrum-Master, der das organisiert auch. Das ist sicher so mein Core-Team, oder? Ja. Und dort drinnen bin ich natürlich zuständig, dass wir eigentlich, also auch meine Rolle gesehen, dass wir am Richtigen arbeiten, mit dem richtigen Tempo und alle Leute wissen, was sie machen müssen, dass man da nicht irgendwie nicht mehr blockiert ist in dem Sinne. Und das ist so ein bisschen der, wo ich halt muss schauen muss. Durch das fahre ich halt sehr viel ab, wo nicht ins Team hineinkommt. Das heisst, eben die ganze Abstimmung, die ganze Vorbereitung, bis etwas dann ins Team hineinkommt, kommunikativ, das decke ich ab. Und das fängt natürlich an, mal eins, wenn irgendwie ein neues Bedürfnis auftaucht bei einem Kunden, dass man das mal überhaupt mal irgendwie spezifiziert und klärt, was braucht es dort. Bis hinten raus, wenn man es entwickelt hat und ausgerollt hat, dann auch das zu kommunizieren an Kunden, intern, was gibt es Neues, wie funktioniert das. Und dort drin habe ich ein riesiges Spektrum, was ich dort drin abdecken tue.
Ja, aber du bist auch in dem Fall, hast du schon auch eine rechte Nähe zum Entwicklungsteam. Ja. Du hast dort ein fixes Entwicklungsteam oder gibt es verschiedene Entwicklungsteams, wo man einfach darauf zugreifen kann? Oder wie sind ihr organisiert?
Nein, wir sind Entwickler mit fixen Teams organisiert. Ja. Wir haben das ein bisschen unterteilt, so noch Komponenten innerhalb von Online-Services. Und wir kümmern uns eben primär ums Kundenportal als Hauptkomponente. Das ist so also die ganze Kern von den Online-Services. Ein bisschen.
Ja.
Und das ist natürlich aber schon eigentlich die Schnittstelle, wo dann eigentlich sämtliche Bereiche reinspielen. Also wir haben wieder so also Prävention, wir haben Schadenmanagement, wir haben Versicherungsteil. Und das ist alles spielt schlussendlich rein. Und durch das ist es halt so noch in einem Schmelzpegel, oder? Wo dann halt, ja... Aber durch das habe ich so viele Meetings
wahrscheinlich. Ja, gibt viel Abstimmung.
Jeder hat die Anforderungen da drin und jeder will, dass er dann richtig platziert ist.
Und wenn du es uns da drin nimmst, du hast jetzt die Teams aufgezählt, haben die alle Teams einen Product Owner oder bist du eigentlich der Product Owner und die Teams sind anders organisiert? Oder wie ist das? Die
Teams sind alle Product Owner.
Okay.
Wir haben dann noch einen Product Manager. In dem Bereich, der dann eigentlich in dem Sinne übergelagert ist. Grundsätzlich, das ist eben halt, wir haben das, also es ist nicht, man kann nicht so klar trennscharf sagen, die Komponente. Zum Beispiel haben wir ein Team, die kümmert sich primär um die ganze Identity, im Login-Bereich. Dann haben wir eben aber auf die einzelnen Bereiche mit Prävention und Schadenmanagement, haben wir auch einzelne Teams.
Ja.
Also es ist, die müssen wir uns auch noch ein bisschen finden immer wieder, weil es ist halt stark gewachsen, der Bereich. Und da braucht es schon aktuell viel halt, ja, die Abstimmung, dass alle am gleichen Produkt arbeiten.
Ja. Jetzt der Product Manager, wenn ich da noch rasch einhängen kann. Ich habe das an einem anderen Ort schon mal gehört, eben, dass es Product Owner und Product Manager gibt. Der Product Manager, der ist vor allem auf strategische Visionssicht, wo alle Product Owner mit ihm kommunizieren. Ist das eben seine Aufgabe dort?
So genau, ja, ja, das ist ein bisschen so. Also wir haben jetzt sechs Entwicklungsteams innerhalb von einem Product Manager bei uns. Und er kümmert sich primär halt einfach, eben, wie du gesagt hast, also es gibt eben halt die verschiedenen Stufen von diesen Anforderungen. Das gibt so den Epics, das ist so der höchste Level in dem Sinne. Und auf dem Level oben, so ein bisschen, da muss man halt schauen, wirklich halt ein Jahr in Zukunft, was kommt, wenn und wie kann man das am besten packagen, dass es dann entsprechend in einem Entwicklungszyklus umgesetzt werden kann. Und das sind da schon solche Fragen.
Ja, ja,
definitiv. Ja. Also er ist nicht in dem Sinne operativ dabei in der Entwicklung.
Ja.
Aber, er hofft einfach immer, dass es gut läuft.
Ja, aber er ist wahrscheinlich der, der euch als Product Owner muss auch zusammennehmen und...
Ja, absolut. Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, sehr spannend. Ja, es ist ja immer sehr spannend, oder, wenn man so reinschaut, wie die verschiedenen Rollenbeschreibungen sind. Oder? Also, eben, Product Owner habe ich schon gesehen, wirklich Serien, die irgendwie so Jira oder Excel-Tiger sind, eigentlich nur das machen und sagen, wo passt was rein und eigentlich das Team eigentlich sozusagen nicht sehen. Und dann gibt es die auch sehr nahe dabei sind, irgendwie auch Dailies auch dabei sind oder teilweise auch Dailies dabei sind. Manchmal geht es halt auch einfach nicht, meeting-technisch. Aber da hast du jetzt schon einen guten Einblick können geben. So ein bisschen von dem Projekt her, wie ist es? Hast du so ein Projekt, wo du sagst, es ist eigentlich eher eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung, man macht einfach das, was man hat, auch ein bisschen besser? Oder hast du auch schon Sachen gehabt, wo du gesagt hast, das machen wir ganz neu? Also was gibt es bei dir mehr? Also,
also gute Frage. Also das ist wirklich so die... Wir haben genau die zwei Komponenten natürlich bei uns auch, wo wir immer versuchen, ein bisschen gleichmäßig zu verteilen innerhalb von unserem Backlog, Product Backlog. Wo wir schauen, dass wir eigentlich möglichst Weiterentwicklung, weil eben, sagen wir mal, das ist eigentlich das, was Kunden interessiert aktuell. Oftmals, wenn wir mit den Leuten reden, die interessiert sich nicht für die fancy Zukunftssachen, sondern es ist primär eigentlich das, was heute läuft, das muss funktionieren, und zwar immer. Und darum ist der Teil wichtiger Teil, dass man einfach da die Akzeptanz bekommt für das Produkt. Aber ich habe schon natürlich neben dran viele Sachen, viele Themen, die weiterführend sind, halt wirklich einfach so ein bisschen projektmässig dann auch wirklich für dich Sinn, nicht Weiterentwicklung ist.
Ja.
Und das geht dann eben halt auch ein bisschen rein. Zum Beispiel jetzt haben wir gerade ein Thema gemacht, also ein Styling gemacht mit WalkMe. Das ist jetzt so eine User Adaption Software, nennt sich das. Das ist das kennen die meisten irgendwie aus einem App-Umfeld oder aus einem Game-Umfeld, wo in dem Sinne dich einfach so hinweist an einem gewissen Ort. Die Funktion kann das. Du kannst klicken, okay, verstanden.
Also eine Wizard-mässige
Art. Ja, genau, In-App-Ausbildung in Art. Und dort haben wir aber gemacht, weil wir gemerkt haben, wir kommunizieren noch schlecht, was wir möchten und was wir, ob etwas Neues kommt, etwas Neues da ist.
Ja.
Und darum haben wir gemerkt, dort müssen wir irgendwie noch ein bisschen vorwärts machen. Und jetzt haben wir gerade das dort eigentlich implementiert, jetzt im letzten Jahr, dass gegenüber dem Kunden halt gewisse Sachen auch kommuniziert werden
können. Ja, sehr spannend. Wie entstehen so eben Neuerungen, die jetzt eben nicht Weiterentwicklungen sind innerhalb von der SUVA? Was hat man da für Kreativprozess, ist das, oder wie wird das auch geplant, oder? Ich meine, gewisse, auch Innovation muss man planen, wenn es manchmal von außen immer so ein bisschen anders aussieht, dass man Innovation plötzlich irgendjemand eine Idee hat und dann setzt man das um. Aber das ist halt einfach in Firmen, auch wieder von der Grösse, von der SUVA, einfach nicht ganz so. Hat man da Anfangsjahr irgendwie eine Planung, wo man sagt, das müssen wir sicher machen, regulatorisch, und dann haben wir noch ein bisschen Platz für Innovation und oder wie geht man das an?
Ja, es ist eigentlich rollierend. In dem Sinne halt einfach mit dem Setup, das wir haben, haben wir eigentlich immer so einen 12-Monate- und 6-Monate-Fokus in dem Sinne, wo man schaut, was muss bis dann gemacht sein. Das kann natürlich auch, wie du gesagt hast, da gibt es zum Beispiel einen grossen Kunden von uns, der jetzt mit dem Kundenportal arbeiten will. Und da muss man schauen, was hat der für Anforderungen, die man halt noch nicht abdeckt. Und wir müssen schauen, dass wir das irgendwo reinbringen, weil sonst schafft er nicht mit uns in dem Sinne zusammen und ist nicht happy. Und solche Sachen gibt es natürlich. Und das kann aber auch Innovation bringen. Klar, weil halt einfach, man merkt dann, das könnte eigentlich auch spannend sein für andere Firmen.
Ja.
Oder es ist noch eine Weiterentwicklung cool ist. Mhm. Das ist sicher ein Teil, also jetzt sicher von der Kundenseite das Bedürfnis kommt.
Ja.
Intern haben wir natürlich auch, wir haben Innovationsprozesse bei uns, wo man halt einfach auch das bespricht und auch mit Kunden soundet und schaut, was kann man dort machen. Also sogar, wir haben sogar ein Team, so ein Client Experience Management Team, das sich eigentlich primär um Innovationstechniken, auch ja. Also wirklich die Anwendung von Innovation mit Kunden kümmert. Mhm. Also das ist jetzt so ein Teil, wo ich sage, zeigt dazu, was man hat das Know-how nicht gehabt, man ja. merkt, mit dem Kunden etwas Innovatives zu machen, ist wichtig. Und jetzt baut man das auf und jetzt tut man es langsam aber sicher anwenden, oder, in den operativen Geschäften.
Ja. Wenn man jetzt eben an das Team denkt, oder das Innovationsteam, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Sind die eigentlich im stillen Kämmerli oder mit Kunden dran und sagen, das wäre jetzt eine gute Idee, kommen zu dir als Product Owner und sagen, das wäre gut, und dann sagst du, ja, ich habe keine Zeit, oder ist gut. Oder bist du da schon früher auch integriert, weil du weißt ja. wahrscheinlich als Product Owner relativ gut,
ja.
was läuft, was geht vielleicht jetzt nicht, oder wie läuft das so bei euch?
Ja, also das ist so, wir haben nicht das stille Kämmerli, das ist nicht. Klar, gewisse Reifegrad braucht es meistens mal. Ja. Es gibt gewisse Themen, wo ich selber dabei bin. Also ich bin auch selber, eben, wie du gesagt hast, ich bin einer, der auch selber Sachen anreißt. Und ja. Manchmal habe ich halt auch Sachen, wo ich finde, da könnte man etwas machen. Und dann habe ich das mal irgendwo rein. Und da bin ich auch dabei, in der Entwicklung. Aber andererseits, oftmals kommt es mit einer gewissen Reife zu mir. Und dann schaue ich es mal an, wie sinnvoll ist es und wie ist es machbar. Gewisse Leute sind dann eher so, sagen immer per se, mal, technisch geht es nicht. Aber ich sage mal, ich bin schon einer, der eigentlich immer versucht, die Möglichkeit zu sehen, dass es geht.
Ja, weil es geht eigentlich immer auf eine Art. Aber, ja. aber
man muss
ja.
halt einfach, es ist eine Frage vom Aufwand und, genau. und wie sinnvoll ist es im Gesamtkontext. Genau. Aber ich glaube, dort haben wir schon einen guten Austausch eigentlich. Und das ist eben das Schöne in dem Sinne, in unserem Online-Service-Bereich, wo man halt schon sehr eng zusammenarbeitet. Und da kommst du relativ schnell mal etwas mit, aber auch, wenn irgendwo etwas läuft.
Mhm. Wie sind ihr in diesem Online-Service-Umfeld oder in dieser Abteilung so organisiert? Also ist das wirklich eigentlich also Scrum-Team-mässig, Product Owner, du, Entwicklungsteam, oder gibt es da irgendwie noch so Business-Analysten, oder sind die andersweitig organisiert? Wie ist das bei euch?
Ja, also dort haben wir natürlich schon der Ring mit alter und neuer Welt ist natürlich bei uns auch immer noch präsent. Also man hat natürlich immer auch noch Business-Projekte, die nicht agil in unsere Dinge passt. Und Business-Analysten haben wir. Und sie sind eben auch, die kommen teilweise auch aus so Innovationsteams raus, wo sie in dem Sinne etwas gerade weiter begleitet, weiter treiben. Und sie sind in dem Sinne eigentlich, möchten ganz konzeptionell dann und stimmen sich dann halt ab mit den jeweiligen Product Owner. Genau.
Ja, sehr spannend, ja. Weil eben dort ist es auch immer sehr, sehr unterschiedlich, oder? Also auch so ein bisschen die Innovationsprozesse, oder? Da gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen. Ich kann schon so, dass man das Ideenmanagement hat, oder dass eigentlich jeder Mitarbeiter kann eine Idee einschicken kann und der Product Owner hat dann die Aufgabe eigentlich so ein bisschen Cäsar-mässig Daumen auf Daumen runter. Ich habe die Aufgabe bei der CSSK, ist manchmal auch nicht ganz so einfach gewesen, weil man musste sagen, ja, ich weiss, es ist im Backlog an Position 200, wenn es schlecht gegangen ist. Nein, ich habe jetzt auch gesehen, oder, bei gewissen anderen, die fangen jetzt mit so Kickbox-Projekten eigentlich an. Also CSS hat es zum Beispiel gemacht, wo ja von der Swisscom her mal initiiert worden ist. Eben bei euch ist es eigentlich das eine Team vor allem, oder habt ihr da auch noch über die ganze Firma gesehen, auch noch so Möglichkeiten? Das
haben wir auch. Wir haben auch so Sachen mit wie du vorhin gesagt hast, Ideenmanagement, wo man auch dann einfach so incentiviert wird, sogar wenn die Idee bloß umgesetzt wird. Ja. Und solche Sachen haben wir schon auch. Aber eben, es ist, wie du sagst, es ist halt, also eben ich als Product-Owner, am Schluss bist immer du dann der, wo dann am Schluss eben merkst einfach, hey, wir können nicht alles machen und nicht alles gleichzeitig. Ja. Und das ist die Schwierigkeit. Also der Backlog, der wird immer länger werden als kürzer. Ja. Weil einfach halt die Leute sind da die Initiative und die haben Ideen und wir gehen etwas hin und das ist ja eigentlich auch gut.
Eigentlich schon, ja.
Aber es ist, wir reden da immer halt von Timelines von einem Jahr, zwei, wo dann halt musst du sagen, du, vorher geht es einfach schlicht nicht. Ja. Und das ist halt in unserer heutigen Welt völlig undenkbar. Das heißt, in einem Jahr kommst du.
Ja, ja.
Sagt die, also was? Wir können doch das heute umsetzen.
Ja, also ich kenne es. Wir haben damals sind Ideen reingekommen im Ideenmanagement, wo zum Beispiel geheißen hat, ja, machen doch irgendwie die, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, ehrlich gesagt, aber machen doch die Adressen als strukturiertes Feld, oder? Also dass man eigentlich schon die Adresse hinterlegt, oder wie jetzt bei der Postschnittstelle hinterlegt, dass man es nicht als Freitext hat und dann noch Schreibfehler zulässt und so. Und dann musst du ja sagen, als Product Owner, natürlich ist das gut, oder? Aber hat das mehr Priorität als etwas Regulatorisches? Ist dann ja immer schon klar, also das ist, kommt immer halt vorher. Und ja, manchmal gibt es halt einfach auch andere Projekte, wo man muss sagen, ja du, wir würden es gerne machen, oder wir machen es dann, wenn wir das Modul sowieso anlängen müssen, können wir dann vielleicht so etwas noch reinnehmen. Also es ist eigentlich ein Fluch und ein Segen, oder, finde ich, als Product Owner, oder, wenn so viele Ideen kommen. Eigentlich ist es ja schön, ja. Andererseits ist es halt manchmal die Erwartungshaltung von den Einreichern, genau, der Ideen, muss man relativ klar machen, dass man dann halt nicht einfach sagt, ja, das ist dann nächste Woche umgesetzt, auch wenn es nur das Feld zum Anpassen ist. Oder?
Ja, genau, und das ist ja dann die Schwierigkeit, also die Ding, ja, die Aufgabe vom Product Owner, genau, halt, genau, ja, den Leuten das zu verklickern, und dass man sagt, schau, also sie auch verstehen, ich glaube, jeder versteht, wenn man es erklärt, irgendwo, dass es halt schlicht und einfach nicht möglich ist heute.
Ja, ja.
Aber es ist einfach die Aufgabe, kommunikativ, ist sehr eine starke Aufgabe, Product Owner, dass du einfach halt, ja, alle Leute am Schluss zufrieden sind, mit dem, was er möchte und nicht jemand sich benachteiligt fühlt.
Ja. Und das Team, das Entwicklungsteam so weit geschützt ist, dass sie einfach arbeiten können. Oder? Das sind so ein bisschen, das ist, ja. 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 Ja, nein, das ist sehr spannend, muss ich sagen. Aber jetzt im Bereich von der Entwicklung, eben mit Safe hast du gesagt, aber du hast gesagt, es ist aber so ein bisschen teils, oder bei Business-Projekten schafft man eigentlich nicht in dem Bereich. Wie gut geht das aus deiner Sicht, dass eigentlich zweispurig geschaffen wird, also zweistufige Projekt, ja, Methodiken.
Ja, es geht jetzt, also ich bin sehr erstaunt gewesen, wie konsequent Suva das lebt, ja. Muss ich sagen, ich habe vorher von der Bär her bin ich gekommen, wir haben auch schon so Safe-ähnliche, so Lean-Agile-Geschichten gehabt, aber ich habe wirklich gemerkt, bei Suva ist schon bis ganz offen wird, ist es zumindest bekannt. Ja. Budgetierung ist halt immer ein Problem. Das liegt auf jeden Fall zu halt oft, dass man einfach nicht irgendwie Geld spricht für etwas, wo man nicht weiss, was kommt.
Ja.
Und das ist oftmals so die Quelle vom Übel, dass man am Schluss immer wissen will, was komme ich über für das Geld, zu welchem Zeitpunkt.
Ja.
Und darum ist halt oftmals, muss man halt immer noch jetzt eigentlich die Budgetierungsphase mit Projekten arbeiten, dass man irgendwie auch im Rahmen geben kann.
Ja.
Und dort funktioniert es eigentlich gut, weil es ist bekannt. Es ist nicht irgendwie so, dass man einfach etwas macht, wo nicht die anderen nicht wissen, was es ist. Sondern es ist wirklich, man weiss, wie Safe funktioniert, man weiss, wie die Prozesse laufen. Und darum geht das eigentlich. Ja. Aber es ist einfach für uns jetzt ist es natürlich nicht immer cool, weil manchmal wäre es halt einfacher, wenn man es ein bisschen noch besser könnte leben.
Ja, weil Safe hat halt schon auch noch viel Teil oder beinhaltet schon auch noch viel, wo man muss sagen, das braucht auch Zeit.
Ja.
Je nachdem, ich habe jetzt noch nie in der Praxis damit gearbeitet. Ich kenne sie in der Theorie. Ich habe immer Respekt davor gehabt, weil ich mich dunkel, es ist dann schon noch ein bisschen mehr als gewisse Agile-Sachen, die ich kenne. Ich glaube, es ist auch ein bisschen daran gewöhnen, oder? Weil meistens schafft man ja noch nicht Ewigkeiten damit und man kann es wahrscheinlich auch ein bisschen adaptieren. Oder habt ihr innerhalb von der Suva auch Leute, die sich nur um die Methodiken kümmern und die optimieren? Oder ist das einfach so ein bisschen ein laufender Prozess?
Ja, also das ist schon so. Es gibt in dem Sinn wie den Scrum Master vom Safe, sozusagen. Also so ein bisschen. Auf jedem Level gibt es die Rollen, oder?
Okay.
Ja. Und die heißen Release Train Engineers, heißen die. Das sind wirklich Leute, die sich eigentlich primär darum kümmern, dass die Safe-Organisation läuft, dass alle verstehen, was sie machen müssen. Und das ist eigentlich sehr hilfreich, weil sie planen alles, sie organisieren alles in diesem Bereich. Und das brauchst du. Also das ist keine Chance. Sondern, wie du sagst, es ist natürlich schon ein Overhead, den du generierst mit dem. Weil es hält dich halt schon oftmals ab. Aber ich glaube, in der Größe, wo du unterwegs bist, brauchst du sowieso.
Es organisiert dich aber auch, oder?
Organisation, genau. Jetzt haben wir halt einfach eine Organisation in dem Sinne halt aufgestülpt. Aber es trifft eigentlich ziemlich gut jetzt mit der SUVA-Vorgehensweise.
Und eben das, was ich noch gemeint habe, ist, eben, es gibt anscheinend ja Projekte, die nicht so laufen. Oder? Ja. Wie spielt das zusammen? Ja. Kann das dann ein bisschen mühsam sein, so Terminplanung, oder sagen, hey, ich bräuchte da eigentlich ein Go für... Also, oder wie ist das? Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich muss ehrlich sein, die Projekte sind schon eher ein Projekt, die nicht in dem Sinn Informatik nahe sind. Es sind meistens wirklich jetzt reine also Fachprojekte, sage ich jetzt mal, vielleicht in einem HR-Umfeld oder vielleicht immer so in einem Finanzumfeld, wo wirklich eigentlich in dem Sinn, aber auch dort hat man jetzt schon angefangen mit agilen Teams.
Ja.
Aber das tangiert jetzt uns selten.
Okay.
Und dort ist eben immer die Balance. Ich habe von vielen Kollegen schon gehört, die nicht happy sind mit dem Agilen, weil sie halt einfach immer mit, nur aus Fachsicht, kann man vorstellen, das ist vielleicht irgendwie so ein, macht zu wenig Sinn.
Oder ja, es ist halt schon ein Mindset-Shift, den es halt braucht. Also, das ist auch bei der CSS, eben in den 7 Jahren, wo ich tätig war, ist halt dann auch so gewesen, dass fachlich ist am Anfang so, eigentlich hat gesagt, oh nein, ich will mit dem nichts zu tun haben, an Confluence, nein, das wollte ich auch nicht, und dann hat man halt, also, eben, Confluence hat jetzt nichts mit einem agilen Vorgehen zu tun, aber es ist einfach so ein bisschen, dass man auch dort verschiedene Plattformen hatte, um irgendwie Sachen zu dokumentieren, dass man halt auch gesagt hat, ja, das ist die Deadline, die ich brauche, bis wir davon entwickeln können. Das ist früher sehr schwierig gewesen, also aus meiner Sicht. Aber sobald das Fach dann eigentlich drin war und das verstanden hat, ist dann immer mehr ein Verständnis aufgekommen. Aber das ist natürlich eben, das ist ein Prozess, den man nicht einfach von heute auf morgen wahrscheinlich wechseln kann, glaube ich.
Ja. Das ist so.
Ja. Aber sehr spannend. Aber ich glaube, wenn es dann halt die Projekte würden auch, wo eins safe ist und das andere nicht, glaube ich, das wäre dann eher komplexer. Das aber das hilft natürlich, wenn ihr dort eigentlich wenig Berührungspunkte habt.
Ja. Also wir haben wirklich halt einfach auch, wie wir organisiert sind, jetzt einfach bei der SUVA innerhalb, ist einfach halt wirklich ein Teil ist nicht choose, und das ist aber voll bis auf, wenn ist das noch safe organisiert.
Ja.
Das andere Teil ist halt nicht noch safe organisiert.
Okay.
Und so kannst du in dem Sinn eigentlich gut wie so ein bisschen isoliert, also isoliert ist es halt nicht, aber es ist zumindest dort, wo du mit safe schaffst, dort kannst du wirklich konsequent nicht mit safe schaffen.
Okay. Ja, so ein bisschen als Abschluss von deiner aktuellen Position ist für mich so eine Frage, hast du gerade irgendwie so Projekterfolg, wo du rausheben willst, oder sagst, auf das freue ich mich jetzt, wo wir irgendwie gerade dran sind, wo du darfst darüber reden, oder wo irgendwie in der Zukunft kommt, oder hast du da gerade irgendetwas, wo du...
Ja, da habe ich einiges.
also ist natürlich schön, dass man auch nicht gut nichts zu sagen hat.
Da habe ich einiges, aber etwas, was ich vielleicht rausheben, also wo ich vielleicht kann ankündigen, wo ich mich sehr freue, weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist, ist so ein bisschen der neue Home-Bereich vom Kundenportal, was wir gerne nächstes Jahr. Da sind wir intensiv dran, weil eben das Kundenportal ist stark gewachsen über die letzten Jahre. Und eben all die Online-Services sind angebunden inzwischen, sind integriert.
Mhm.
Und jetzt wollen wir schauen, dass wir es wieder irgendwie ein bisschen reduzieren auf einen verdaubaren Bereich für den Kunden. Und darum haben wir jetzt das dort, in dem Sinn sind wir dran, so einen Home das Home zu schaffen für den Kunden.
Okay, also so ein Dashboard,
also
als Hub.
Also wir haben das auch bei uns intern, Cockpit oder
Dashboard,
oder wie man es auch nennen.
Wie man es nennen,
Ich sage mal, es ist einfach wie so ein bisschen, man kommt heim.
Ja. Also
wenn man reinkommt, man weiss, was es zu ist, man hat irgendwo eine einfache Ansicht, man ist einfach geführt.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, heute zu wichtig für uns, dass wir jetzt dort den Weg gehen, weil dass wir einfach im Kunden gefallen machen und ihm wirklich nur das zeigen können, was er effektiv braucht.
Mhm. So, ich habe gesagt, die letzte Frage, jetzt habe ich trotzdem natürlich aus dem raus, natürlich hat es mich trotzdem, kützelt es mir im Finger noch, hast du etwas nachfragen, weil du jetzt auch von Kunden geredet hast, weil so etwas Zentrales, eben wie ein Cockpit-Übersicht oder als Hub, das ist ja sehr wichtig eigentlich, oder? Also, weil sollte ja eigentlich das Ganze vereinfachen. Wie sind ihr an das hin? Sind ihr vor allem so aus Analytics-Sicht so, ja, das brauchen die Leute am meisten, wir machen das? Oder eben bei euch ist es wahrscheinlich nicht einfach, wir nehmen ein paar Kunden, eben Privatkunden, setzen die ein und befragen sie. Oder wie sind ihr da an das hin, an das Projekt?
Ja, also ich muss natürlich sagen, du hattest schon einen rechten Vorlauf, wo wir da dran sind, eben in der konzeptionellen Phase, bevor wir überhaupt etwas entwickeln. Und da hat es natürlich verschiedene Iterationen eben gegeben. Wie du sagst, Analytics ist sicher ein Teil. Also was ist effektiv, was sind die wichtigen Services, die unsere Kunden brauchen. Mhm. Das kann man natürlich eben so mit Analytics mal erfahren. Und man kann es eben erfahren mit Kunden. Also das ist schon auch ein wichtiger Teil. Wir haben dort verschiedene Iterationen gemacht mit Kunden. Also mit User-Testings, die wir gemacht haben mit Kunden, wo sie einfach haben klicken in einem Klick-Dummy.
Ja.
Oder wir haben auch Befragungen gemacht, wo ich einfach mal so gefragt habe, so ein bisschen vorstellen, wie was könnte kommen. Also wir haben verschiedene Fronten. Wir haben jetzt gerade auch einen UX-Architekt. Das ist eine Rolle, die noch nicht so bekannt ist. Aber das ist jemand, der sich eigentlich darum kümmert, um die ganze Journey vom Kunden. Nicht jetzt effektiv aus Design-Sicht, aber wirklich halt mit aus einer Prozesssicht. Mhm. Und er ist da gerade eigentlich aktiv dran, das noch zu analysieren, wirklich end-to-end, wie kommt der Kunde rein, wie geht er raus und damit das Mittelstück zu definieren. Also da haben wir wirklich verschiedene Fronten und jetzt sind wir langsam auf dem Reifegrad, wo wir jetzt eben auch können die Umsetzung starten.
Ja, sehr cool. Ist der UX-Architekt bei euch im Team angesiedelt, so im Team? Oder?
Ja. Also nicht im Safe.
Nicht im Safe-Team,
genau. Nein, das ist ja nicht. Es ist in dem Sinne ein Fachteam, wo ich halt eben auch bin. Wir haben immer so Linienteams, das ist alles wieder die andere Welt. Linienteams, wo du in dem Sinne Vorgesetzte hast und dann hast du ein Safe-Team.
Ja.
Und er ist im Linienteam drin, fachlich. Ich arbeite am gleichen Thema wie ich, aber nicht in die Entwicklung, nein.
Okay. Ja, sehr spannend. Eben, was man da auch immer wieder für neue Jobs findet oder hört oder Rollen, die man auch hört. Eben, ich meine, ich muss sagen, ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig, oder, dass man genau eben anschaut, was ist denn die Journey, was brauchen Kunden. Und ja, ist natürlich super, wenn man so jemanden halt auch intern hat, das ist natürlich Gold wert, natürlich. Ja.
Hilft enorm, ja,
klar. Und brauchst halt einfach immer, es ist halt eben, wie du, zum Glück hast du noch angesprochen, eben, er schaut nicht wegen Design und wie es aussieht, nur oder nicht, sondern eigentlich eben, das brauchst du eigentlich überall, oder? Und eben viele, die UX hören, denken dann auch so, ja, eben, der sagt jetzt, es soll rot aussehen und blau aussehen, aber es ist eben, halt eben, ist es sinnvoll positioniert.
Ja genau.
Ja. Das ist cool. Hast du noch etwas zu deiner beruflichen Position aktuell bei der SUVA oder würden wir ins Cooldown reinspringen?
nein, ist für mich gut.
Ist gut. Ja, beim Cooldown ist eigentlich so ein bisschen, gehen wir ein bisschen weg vom Geschäftlichen, ein bisschen mehr ins Private rein. Keine Angst, nicht zu privat. Es geht so ein bisschen Work-Life in die Richtung. Und ja, das ist eigentlich auch gerade die erste Frage, oder? Was machst du zum Ausgleichen? Zu bleiben, oder? Also, wie findest du die Work-Life-Balance, wenn es für dich gibt? Hat ja der Letzte, der Gary von der CSS gesagt, ja, Work-Life-Balance gibt's nicht, weil Work gehört einfach zum Life. Aber wie findest du deinen Ausgleich? Lang geredet, sorry.
ja, das hat sicher etwas. Aber ich glaube, es ist gleich irgendwo durch, ich glaube, im Homeoffice verfließt das ein bisschen. Ja. Aber nein, ich habe sehr viel Life.
Ja.
Muss ich sagen. Und es ist mir auch immer wichtig, also dass ich das immer auch finde, die Zeit. Und ich habe dort also sicher mal meine Hobbys, die ich in dem Sinne, meine Organisationen, die du am Anfang mal erwähnt hast, also sagen wir mal in den Zunftanlass oder auch mit der Aussöhnergatte etwas, das sind für mich auch Ausgleich, wo ich spannend finde.
Ja.
Aber ich kann natürlich sonst auch, wenn ich jetzt einfach mal gar nichts mache, ich bin ein leidenschaftlicher Zeitungleser zum Beispiel, da kann ich einfach Stunden auf dem Sofa flätzen und die Zeitung lesen. Das ist für mich sensationell. Das ist sicher etwas, wo ich Spass habe. Oder auch draussen sein natürlich. Ich höre gerne Podcasts, mich spazieren. oder ich gehe in die Berge mit meiner Frau. Also wir haben schon viele Themen, die wir gerne machen. Kulinarisch, ein grosses Thema bei mir.
Sehr schön.
So Wein und Essen ist hoch im Kurs.
Klingt sehr gut, ja.
Also es sind da viele Sachen. Ich muss einfach immer so ein im Alltag in, so ein die Genussmomente zu schaffen.
Ja.
Oder die einfach mal ein Kaffee, ein feines. Ich kann für mich einfach schon bereits, da bin ich einfach schon glücklich 5 Minuten.
Ja, das ist sehr schön.
Ich bin bereit für das Schaffen.
Ja, das ist sehr schön. Bei der Zeitung bin ich noch hängen geblieben. Ist die wirklich physisch noch oder ist die digital?
Die ist physisch noch, ja.
Tatsächlich,
Die ist tatsächlich physisch. Ja. Also mich lachen viele Leute aus. Und vor allem, wo ich noch früher ein Pendler bin, im Zug. Ich war immer der, der den 2 Plätze braucht mit der Zeitung. aber es ist irgendwie für mich einfach noch ein bisschen, so ein bisschen
ein bisschen der Ausflug aus dem Digitalen raus. Oder?
Ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist etwas, also ich meine, die ganze eben die Offline-Thematik, also das ist natürlich schon, ich glaube auch im Marketing und so, das ist immer, das steht nicht aus. Also ich glaube, die analogen Medien ist absolut wichtig und etwas Tolles.
Ja, auf jeden Fall.
So in den Prospekten schöne oder so, das ist immer noch.
Ja. Ja, und es gibt einfach gewisse Sachen, die du auch nicht hinbringst digital. Also ich habe auch viele so Sachbücher, kennst du vielleicht auch, wo es so ein bisschen um Innovation geht oder Ideenmanagement oder so. Ich meine, das digital zu haben, ist eine Katastrophe. Das hast du lieber irgendwie in einem Buch hin, wo vielleicht auch noch etwas kannst reinschreiben oder aufschlagen, nachschlagen. Das schreibt sicher nicht aus. Ja.
Ich habe gerade kürzlich in der Ferien der Kindle mitgenommen, oder Tolino.
Genau, ja.
Und das Buch so gelesen. Und es ist einfach, es ist ein bisschen anders. Es ist zwar, was ich cool finde, es ist sehr handlich, es ist leicht.
Mega, ja.
Es ist immer ein gutes Licht.
Ja.
Das ist top. Ja. Aber gleichzeitig das Lesen an sich und das Gefühl ist halt schon anders.
Es ist anders, ja. Also, dort bin ich jetzt zum Beispiel sehr Fan vom Kindle, eben, weil, bei uns daheim sieht es so aus, ich habe einen Kindle und meine Freundin hat ein riesen Expedit-Gestell voll mit Büchern. Da sind wir überhaupt nicht gleich, aber ich lese ihn noch gerne so, weil er halt einfach auch leichter ist, wenn du so einen riesen Schinken hast. Aber das ist auch schön, mal wieder eben abzutauchen, wenn ich mal ein physisches Buch habe, irgendwie, wenn ich eins von ihr lese. Ja. Ist trotzdem auch mal schön wieder. Ja. Das ist ja so.
Und eben Sachbücher hast du halt nicht
drauf. Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Genau, das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Aber wie digital bist du als Privatperson und gibt es bei dir irgendwie eine Unterscheidung zwischen beruflich und, eben jetzt, das eine war die Zeitung, aber gibt es bei dir etwas anderes, wo du sagst, also privat, da kaufe ich immer noch das Ticket bei der SBB am, oder gibt es da Sachen?
Also, ich würde nicht gehen. Das habe ich schon erklärt mit den Tickets.
Sehr schön.
Nein, aber ich kann sicher, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendetwas, es ist noch ein, spontan fällt mir jetzt gerade nichts, aber ich habe sicher Sachen, die ich analog noch sehr schätze. Ich bin aber durchaus, also ich bin immer offen für neue Sachen und offen für digitale Sachen und ich glaube, wenn es einfacher geht, bin ich immer der Erste, der drauf geht, weil ich muss sagen, warum muss ich mir mehr Aufwand machen? Wenn es einfach, also das Covid-Zertifikat ist ein Beispiel.
Genau, ja. Wäre blöd, das immer müssen mitzutragen.
Ja, es ist einfach jetzt so simpel mit dem App.
Ja.
Da gibt es für mich wenig Gründe,
etwas
anderes zu machen.
Definitiv, ja. Du hast vorher noch angesprochen, wo du gesagt hast, so ein bisschen als Ausgleich, du hast von Büchern geredet, du hast von Podcasts gehört. Hast du aktuell gerade etwas, wo du dran bist oder wo du sagst, du bist gerade mega Fan, wo du könntest als Empfehlung abgeben in dem Medienbereich?
Also Podcast ist schon sehr, sehr euch im Kurs, mir auch. Ich glaube, das ist halt einfach schon ein der Trend aktuell.
Ja.
Und dort habe ich ein ganz grosses Portfolio an Podcasts, die ich abonniert habe. Und das ist sicher etwas. Sonst jetzt rein aus Medien, anderen, habe jetzt nichts Spezielles, jetzt rein thematisch. Bin ich gerade aktuell dran an einer Wein-Ausbildung, die gerade nächsten Samstag startet.
Wo bist du? Bei welcher Stufe? Das habe ich mir auch schon angeschaut.
Die WZ-Stufe.
Ja, genau.
Es gibt da die Akademie du Vin.
Genau, ja.
Und ich bin jetzt beim 2.
Okay, ja.
Also so leicht advanced, aber jetzt immer noch am Anfang.
Ja.
Und ich mache mir auch keine Illusionen, also ich bin nicht der Wein-Profi mit dem, aber ich finde es einfach spannende Materie. Mhm. Ich trinke gerne Wein und... Darum, ich mache gerne, aber wenn ich etwas, dann mache ich einfach gerne etwas.
Ja.
Dann kommst du vielleicht in einen neuen Bereich rein und dann plötzlich gehe ich wieder in das Türchen auf.
Ja, und so die ersten, die sind ja halt ein bisschen, dass man sich ein bisschen einfach besser auskennt und dass man auch selber ein bisschen weiss, was will man überhaupt. Genau. Oder nachher wird es irgendwann auch zeitaufwendig und muss man dann sagen...
Ja, es gibt ja schon natürlich so die akademischen Lehrgänge auch, das wird dann sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Und ich glaube, dann ist dann... Du musst wirklich bewusst sein, was du machst.
Das ist so.
Du kannst nur einmal studieren und ein bisschen lesen. Dann geht's noch.
Ja, genau. Eben, Podcast hast du gesagt, hast du einen riesen Blumenstrauß. Hast du dir gerade irgendetwas, wo du sagst, könntest empfehlen, irgendwie?
Ja, also, ich bin sehr vielseitig interessiert. Das ist, zeichnet mich ein bisschen aus. Also ich habe wirklich querbeet Themen, die ich höre.
Mhm.
Und ich habe, ich finde, SRF macht für mich Top-Podcasts. Ja. Ja. SRF ist immer ein bisschen in den Medien, wegen, weil sie mir Gelder falsch einsetzt. Aber ich muss sagen, also Podcast-Zeitung finde ich, macht einen sehr guten Job. Ja,
kann ich auch bestätigen.
Und ich habe dort viel abonniert vom SRF, wo ich wieder spannende Sachen höre. Mhm.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Meine letzte Frage ist eigentlich noch, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am einfachsten? Über welchen Kanal?
Also wenn man mich nicht kennt, dann wahrscheinlich über LinkedIn. sonst ist es wahrscheinlich schwierig, mich irgendwie, aber vielleicht irgendwie auf Facebook oder etwas so. Also ich bin schon auch auf den Social Media unterwegs, aber mehr passiv.
Ja. Aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt, ist es am einfachsten wahrscheinlich über das LinkedIn.
Ich würde sagen, ja, definitiv. Ja.
Ja, super. Du, wir sind durch. Wenn du nicht noch etwas willst der Welt erzählen, dann
würde ich da abschließen. Das war eine coole Erfahrung hier.
Ja. Ja,
für mich auch Neuland.
Sehr schön. Ja,
das Medium. Und es ist mal spannend, da mal sehen, wie das abläuft,
als
nur zuzulassen.
Genau. Schön. Schön, bist du da gewesen. Danke für die Zeit.
Cool, danke mal.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.